Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich würde gerne, wie üblich, kurz wiederholen, wo wir stehen. Wir sind immer noch beim H2-Plus-Molekül und dank Ihrer Vorlesung war ich für die Masterprüfung vorgestern ideal vorbereitet. Da haben wir das H2-Plus-Molekül hoch und runter diskutiert und ich konnte sozusagen ernsthaft mitreden, weil ich mit Ihnen das ja gerade bespreche. Die Idee ist, wir haben H2-Plus gewählt, weil wir dann zwei Kerne und ein Elektron haben. Das macht die Sache übersichtlich. Sie sehen es hier in der Skizze nochmal aufgetragen. Wir müssen dann neben den kinetischen Energien der drei beteiligten Teilchen noch die potenziellen Energien der Wechselwirkung, das sind Coulomb-Kräfte, die hier durch diese RA, RBs und Groß Rs angegeben sind, berücksichtigen. Und man kann dann den Hamilton-Operator aufstellen. Man kann dann mit Hilfe der Born-Oppenheimer-Näherung die elektronische und die Kern-Kernwellenfunktion voneinander separieren. Das macht es dann rechnerisch einfacher und kann dann sich überlegen, wie die Wellenfunktionen genähert werden können. Und unser Ansatz, die Wellenfunktion zu nähern, war, wir nehmen im Wesentlichen die atomaren Wellenfunktionen. Und da wir hier von H2+ sprechen, haben wir uns für die Wasserstoff-Eigenfunktionen entschieden. Und da wir vom Grundzustand ausgehen, nehmen wir die 1s Wasserstoffelektronen Wellenfunktion. Und die sind hier nochmal aufgezeichnet. Das ist diese blaue Kurve hier, das ist die Wellenfunktion 1s für das Wasserstoffatom. Und dann war die Idee, wenn wir die beiden Kerne A und B nicht mehr auf so einer weiten Strecke voneinander entfernt haben, sondern zusammenbringen, dann gibt es ein überlagertes Coulomb-Potential, gezeichnet in Rot, und dann bilden wir eine Wellenfunktion als Linearkombination der 1s-Wellenfunktion zu Kern A und zu Kern B. Da die Kerne ununterscheidbar sind, haben wir gesagt, die Vorfaktoren dieser Linearkombination müssen vom Betrag her gleich sein. Und wir konnten dann eine gerade und eine ungerade Wellenfunktion aufstellen. Die gerade Wellenfunktion ist Vorfaktor und dann phi H1SA plus phi H1SB. Und die ungerade Wellenfunktion ist Vorfaktor mal Klammer auf phi H1SA minus phi H1SB Klammer zu. Und dann kann man sich angucken, was für Energien bekommt man dann raus. Wir nehmen hier den Erwartungswert für die Energie. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal in spitzen Klammern geschrieben für Erwartungswert. Und dieser Index G hier steht für gerade und sollte Ihnen sagen, wir rechnen hier für die gerade Wellenfunktion. Und dann nehmen wir die übliche Formel für den Erwartungswert mit dem Hamilton-Operator und haben ein bisschen gerechnet und finden raus, das Ergebnis ist HAA plus HAB durch 1 plus SAB. Und das sind natürlich einfach Abkürzungen. Diese Abkürzung SAB ist sehr wichtig, heißt Überlappintegral und ist so aufgeschrieben, Wellenfunktion an Kern B, Wellenfunktion an Kern A und über das Produkt integriert. Und die grafische Darstellung dieses Überlappintegrals sehen Sie hier nochmal. Wenn die beiden Wellenfunktionen überlappen, gibt es hier einen Bereich, wo das Produkt der beiden Wellenfunktionen ungleich 0 ist. Wenn ich drüber integriere, bekomme ich ungefähr sowas raus wie diese gelbe Fläche. Sind die beiden Kerne sehr weit voneinander entfernt, gibt es keinen Überlapp, das Integral wird 0. Sind die beiden Kerne am gleichen Ort, rein hypothetisch, ist der Überlapp komplett und das Integral wird 1. Und dann können wir schreiben, dass HAA, das ist diese Abkürzung hier, ist E1S, das ist die Energie des ungestörten, isolierten Wasserstoffatoms im 1S-Zustand, das haben wir vor 3 Wochen schon gewusst, plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon groß R, das ist die elektrostatische Wechselwirkung unseres Kern A's mit dem Kern B. Das haben wir, da wir sagen, wir rechnen nach der Born-Oppenheimer-Näherung mit einem festen R, konnten wir das aus allen Integralen rausziehen und bekommen einfach noch zusätzlich diesen Kern-Kern-Abstoßungsterm. Und dann steht hier noch ein Minus J. Und das Minus J ist das sogenannte Coulomb-Integral. Und das Coulomb-Integral, das sehen Sie hier aufgeschrieben, ist gerade die Wechselwirkung der Elektronenwolke um Kern A mit dem Kern B. Also nochmal, was ist dieses HAA? Das entspricht einem ungestörten Wasserstoffatom, was einen zweiten Wasserstoffkern im Abstand R sieht, aber wir gehen davon aus, dass keinerlei, keinerlei Bindung auftritt. Also die Elektronen von Kern oder das Elektron um Kern A tut so, als würde es sich nicht beeinflussen lassen von Kern B. Und das ist das, was wir als Referenzenergie verwenden. Wir haben dann noch den Term HAB. Der setzt sich zusammen aus SAB, dem Überlappintegral. Das, was in der Klammer steht, kennen Sie schon. Und dann gibt es noch minus K. Das minus K ist, ist, was wir als Resonanzintegral bezeichnen. Und dieses Resonanzintegral ist physikalisch nicht so einfach zu interpretieren. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, der eben aus der Interferenz der Wellenfunktion B und A entsteht. Und dann endlich können wir Delta EG ausrechnen, das ist eine Energiedifferenz, das sehen Sie schon an der Symbolik. Und dieses Delta EG ist der Unterschied zwischen, ich habe die Situation Wasserstoffatom und einen zweiten Wasserstoffkern, aber die beiden gehen noch keine Bindung ein, also unsere Referenzenergie, also HAA, das steht hier, und der Situation, die beiden gehen eine Bindung ein, das ist EG. Und wenn ich das alles ordentlich einsetze, dann kommt da dieser Ausdruck raus, das kennen Sie alles schon, minus K, K wäre das Resonanzintegral, plus Überlappintegral mal Coulombintegral geteilt durch 1 plus das Überlappintegral. Und analog können Sie das alles durchrechnen, nur dass Sie hier oben nicht die gerade Wellenfunktion einsetzen, sondern die ungerade Wellenfunktion, dann ändern sich ein paar Vorzeichen und dann kommt dieser Ausdruck hier raus. Beachten Sie bitte, wir haben gesagt, wir rechnen für ein festes R, zum Beispiel Delta EEG aus. Allerdings wissen wir dazu noch nicht so richtig, wie genau diese Wellenfunktionen Phi H1SA und Phi H1SB aussehen. Wir wissen zwar, dass das Wasserstoffwellenfunktionen sind, haben aber noch einen Variationsparameter Z Stern eingeführt, mit dem wir immerhin die kleine Freiheit haben, die Elektronenwolke ein bisschen dichter an den Kern zu ziehen oder sie ein bisschen weiter rauswandern zu lassen. Wir haben Ihre Vorlesungsumfrage ausgewertet und Sie haben sich mehrfach und wirklich sehr enthusiastisch gewünscht, dass wir doch kurz Variationsrechnung ansprechen. Und das würde jetzt hier gut reinpassen. Also an dieser Stelle brauchen wir Variationsrechnung. Warum? Weil wir eine genährte Wellenfunktion haben. Diese genährte Wellenfunktion ist bestimmt nicht die richtige. Ich gehe zwei Schritte zurück. Wir wollen die elektronische Wellenfunktion für dieses System haben. Das ist schwierig. Das können wir analytisch nicht machen. Was wir machen können, ist, wir können genährte Wellenfunktionen nehmen. Wir sagen, okay, wir nehmen einfach die Atomwellenfunktion. Jetzt kann man sich schon ziemlich gut denken, dass die Atomwellenfunktion vermutlich nicht die richtige Eigenfunktion sein wird. Also sagen wir, okay, wir führen noch einen Variationsparameter Z Stern ein, um wenigstens ein bisschen das Volumen der Elektronenwolke ändern zu können. Das ist aber immer noch eine genährte Funktion. Und die Idee der Variationsrechnung ist jetzt an dieser Stelle, wenn ich nicht weiß, wie die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator aussieht, dann versuche ich, eine genährte Funktion zu nehmen, an der ein bisschen was zu ändern und gucke, durch welche Änderung komme ich am nächsten ran an die tatsächliche Wellenfunktion. Das würde ich Ihnen gleich zeigen, wie das funktioniert. Wenn wir das gemacht haben, dann bekommen wir eine ordentlich genährte Funktion für jeden Abstand groß R. Wir haben die dadurch genährt, dass wir Z Stern variiert haben, deswegen Variationsrechnung, und können dann für ein festes R mit dem optimierten Z Stern eine Energie E ausrechnen. Und dann können wir das für den nächsten Kern, Kernabstand R machen und so weiter. Und das Ergebnis sieht dann so aus, wie Sie es hier sahen. Wir bekommen dann für E gerade, also die Energien für die gerade Wellenfunktion in Abhängigkeit vom Abstand groß R, diese rote Kurve und für die Wellenfunktion ungerade diese gelbe Kurve. Und dann sehen Sie, für die ungerade Wellenfunktion wird sich kein stabiles Molekül bilden, weil, nehmen wir an, Ihre Kerne befinden sich im Abstand von 4 Bohrradien hier, dann wird es für den Kern energetisch günstig sein, zu dissoziieren oder für das Molekül. Und anders ist es für die gerade Wellenfunktion. Hier sehen Sie, gibt es ein Minimum bei 2 Bohrradien. Das ist dann der Kernabstand der Gleichgewichtslage. Und ich habe dann hier ein Energieminimum. Und das ermöglicht mir dann die Bildung eines stabilen H2-Plus-Moleküls. Okay, das wäre das, was ich für wichtig hielt von letzter Woche. Was haben Sie für Fragen dazu? Die Frage war, woran kann man an dem Bild erkennen, dass die ungerade Wellenfunktion nicht zu einem stabilen Molekül führt? Und die Antwort darauf ist, dass Ihr System einen Zustand niedriger Energie einnehmen möchte. Und es ist eben, wenn Sie die ungerade Wellenfunktion nehmen, sehen Sie, ist es energetisch immer günstiger, einen größeren Kern-Kernabstand zu haben. Und dann wird sich eben ein sehr großer Kern-Kernabstand einstellen. Was bedeutet, das Molekül ist kein Molekül mehr, sondern wir haben ein Wasserstoffatom und einen Kern irgendwo anders. Und das ist eben anders, wenn Sie mit der geraden Wellenfunktion rechnen. Dann sehen Sie, haben Sie zum Beispiel den Kern-Kernabstand 4 Bohrradien eingestellt, dann ist es energetisch günstiger, dass das Molekül kompakter wird, weil wir hier ein Energieminimum haben. Vielen Dank. Was gibt es noch an Fragen? Die Frage ist, warum ist HAA gleich HBB? Weil die Kerne nicht mehr unterscheidbar sind, wenn sie in einem Molekül sind. Sie können dann nicht mehr sagen, welches ist Kern A oder welches ist Kern B. Und deswegen muss all das, was für Kern A gilt, auch für Kern B gelten. Oder man kann es auch noch anders sagen, HAB ist gleich auch HBA. Also Sie können eben nicht unterscheiden, welches Kern A und Kern B ist. Und deswegen muss, egal wie rum Sie es aufschreiben, das Gleiche rauskommen. Die Nachfrage bezieht sich jetzt darauf, ob wir nicht davon ausgehen würden, dass wir zunächst gar kein Molekül haben. Da wären sie noch unterscheidbar, aber wir diskutieren dann eben den molekularen Fall. Und dann sind sie nicht mehr unterscheidbar, weil dann das Elektron delokalisiert irgendwo zwischen den beiden Kernen ist. Und dann sind sie eben nicht mehr unterscheidbar. Dann komme ich sehr gerne einem Ihrer Wünsche nach und bespreche mit Ihnen Variationsrechnungen. Nehmen wir an, Sie können die Schrödinger-Gleichung lösen. Dann haben Sie Hamilton-Operator H auf Eigenfunktion, zum Beispiel Psi 0, gibt E 0 Psi 0. Das Ergebnis der Schrödinger-Gleichung besteht aus zwei Teilen. Einmal, was ist der Eigenwert und was ist die zugehörige Eigenfunktion? Wenn Sie diese Schrödinger-Gleichung lösen können, dann ist alles prima, dann brauchen Sie auch keine Variationsrechnung. Aber in vielen, eigentlich in den meisten Fällen, können Sie diese Schrödinger-Gleichung nicht exakt lösen. Dann ist eine Möglichkeit, dass Sie versuchen, eine Funktion Psi zu finden, die möglichst nah an der Funktion liegt, die eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator ist. Dann können Sie die Energie ausrechnen als Erwartungswert für die Energie für die genährte Wellenfunktion Psi, oder nennen wir sie dann Phi, die ergibt sich aus der bekannten Formel Phi Stern H Phi D Tau, und falls die Phis nicht normiert sein sollten, Phi Stern Phi D Tau. Diesen Ansatz haben wir gewählt bei unserem Beispiel des H2-Plus-Moleküls. Wir hatten gesagt, wir nähern eine Wellenfunktion, die wir Psi gerade genannt hatten, und haben gesagt, wir rechnen uns diesen Erwartungswert über diese Formel aus. Jetzt gibt es ein Variationstheorem, und das Variationstheorem sagt, dass dieser Wert für die Energie, den ich bekomme, wenn ich eine genährte Wellenfunktion Phi einsetze, immer größer oder gleich ist als der Energiewert E0, den ich bekommen würde, wenn ich die exakte Funktion einsetzen würde. Also das hier wäre größer gleich E0. Und das ist das Variationstheorem. Das heißt, wenn ich E und Phi möglichst exakt bestimmen möchte, ist natürlich die Idee, ich setze mal irgendein genährtes Phi ein, rechne E aus und bekomme einen Wert. Jetzt weiß ich, der ist größer oder gleich im Vergleich zum richtigen Wert. Jetzt variiere ich mein Phi ein bisschen und schaue, ob der Wert, den ich dann bekomme, größer oder kleiner ist als der Wert, den ich bei meiner ersten Näherung bekommen habe. Und Sie sehen an dieser Ungleichung hier, je niedriger der Wert E ist, den ich für eine genährte Funktion Phi rausbekomme, desto näher liegt er am richtigen Wert E0. Und desto näher liegt die Wellenfunktion Phi, die genährt ist, an der richtigen Eigenfunktion Psi0. Das heißt, konkret in unserem Beispiel für das H2-Plus-Molekül rechne ich für eine genährte Wellenfunktion Psi g eg aus. Das ist natürlich ein bisschen mühselig, ja, weil Sie wissen, dass ich dazu irgendwie 5 verschiedene Integrale lösen muss, ja, nämlich die, die da alle so stehen. Aber das kann man machen und ich kann dann für eine Funktion Psi g mir eg ausrechnen. Jetzt sind ja diese Psi g's Näherungsfunktionen und ich kann die variieren, indem ich Z-Stern variiere. Jetzt variiere ich Z-Stern ein bisschen, mache die ganze Rechnung nochmal und bekomme wieder einen anderen EG-Wert raus. Und die Aussage des Variationstheoriums ist jetzt, ich bin mit derjenigen Funktion Psi g am nächsten an der richtigen Lösung, die den niedrigsten Wert für E ausspuckt. Und das ist Variationsrechnung. Und ich wollte Ihnen noch aufschreiben, ein Teil des Ergebnisses. Also wir finden für das H2-Plus-Molekül finden wir für RE der Gleichgewichtsabstand 2,0 muss ich doch nochmal gucken. Entschuldigung. Ja, das ist 2,0A0, also 2,0 Bohrradien. Da finden wir ein Z-Stern von 1,24. Das wäre das Ergebnis aus einer Variationsrechnung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Wellenfunktion Phi H1SA und Phi H1SB, die ja zusammen dieses Psi G bilden, dass die mit einem Z-Stern von 1,24 gebildet werden. Das heißt, das Elektron oder die Wellenfunktion ist kompakter als im Wasserstoffatom. Für das Wasserstoffatom hätte ich ja Z gleich 1. Genau. Okay. Gut, dann wäre die nächste Eskalationsstufe, dass wir uns einem noch realistischeren Molekül zuwenden. Also H2-Plus ist halt nur bei ziemlich tiefen Temperaturen stabil. Wir würden jetzt als nächstes das H2-Molekül besprechen. Und hier gibt es zwei typische Modelle, das Valenzbindungsmodell und das Molekülorbitalmodell. Und ich würde Ihnen gerne beide vorstellen. Also hier unter erstens ein Valenzbindungsmodell. Und der Ansatz ist, dass die Wellenfunktion in diesem Modell gegeben ist als antisymmetrisches Produkt von Atomorbitalen. Ich schreibe Ihnen auf, was ich meine. Die Wellenfunktion ist ein antisymmetrisches Produkt. Von Atomorbitalen.
Ich möchte mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, da steht noch kein griechisches Symbol mit irgendwelchen Indizes oder sowas, sondern es ist schön erläuterter Text. Jetzt allerdings kommt die Formel und die sieht vor, dass wir sowas wie Psi im Valenzbindungsmodell bindend schreiben können als Normierungsvorfaktor. Der ist gegeben als 1 durch Wurzel aus 2 plus 2 SAB mal Klammer auf. Und jetzt ist es ein antisymmetrisches Produkt von Atomorbitalen. Das wird geschrieben als Phi H1SA 1, da ist mein erstes Elektron, also im Wasserstoff 1S-Orbital von Kern A, mal Phi H1SB 2, das zweite Elektron ist also im 1S-Orbital von Kern B. Plus, jetzt vertausche ich die beiden. Ich habe also Phi H1SB1 mal Phi H1SA2. Also Sie sehen, wir haben hier eine Wellenfunktion konstruiert, bei der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das erste Elektron am Kern A und das zweite Elektron am Kern B ist. Da Sie aber die nicht unterscheiden können, müssen Sie auch den Fall berücksichtigen, dass Ihr erstes Elektron am Kern B und Ihr zweites Elektron am Kern A ist. Okay. Jetzt ist das Ganze hier aber noch überhaupt nicht antisymmetrisch. Das sehen Sie sofort, wenn Sie allen Einser und Zweier in der Klammer vertauschen, dann ist das Vorzeichen immer noch das gleiche. Weil wir noch die Spinwellenfunktion berücksichtigen müssen, und die lässt sich schreiben als Vorfaktors 1 durch Wurzel 2 mal Klammer auf Alpha 1 Beta 2 minus Alpha 2 Beta 1. Und jetzt ist die Gesamtwellenfunktion im Valenzbindungsmodell antisymmetrisch. Und antisymmetrisch muss sie sein, damit das Pauli-Prinzip erfüllt ist. Und was Sie jetzt sehen, ist, das, was Sie sich auch hätten überlegen können, nämlich, dass entweder der Spin 1 oder das Elektronenspin des Elektron 1 nach oben zeigt und der des Elektron 2 nach unten oder eben umgekehrt. Der zweite Ansatz ist das Molekülorbitalmodell. Und hier setzen wir die Wellenfunktion zusammen aus, wie der Name schon sagt, Molekülorbitalen, die aus Atomorbitalen gebildet sind. Dafür reicht mir die Zeit heute nicht mehr. Ich würde die Zeit lieber damit nutzen, nochmal auf eine Frage von Ihnen einzugehen. Also die Frage war, warum muss ich hier sozusagen zwei Terme aufschreiben, die berücksichtigen, dass Elektron 1 mal am Kern A, mal am Kern B und umgekehrt ist. Die Elektronen unterscheiden sich ja gar nicht. Das stimmt. Deswegen muss der Vorfaktor vor beiden gleich sein. Trotzdem muss ich beides berücksichtigen, weil ich in meiner Rechnung natürlich die Elektronen schon unterscheiden kann. Ich habe ja nachher eine Wellenfunktion, die besteht aus Koordinaten für Elektron 1 und Koordinaten für Elektron 2. Und ich kann natürlich dann sagen, in meiner Rechnung möchte ich gerne die Wahrscheinlichkeit wissen, dass Elektron 1 hier und Elektron 2 hier ist. Aber die Rechnung muss ein Ergebnis liefern, was dafür sorgt, dass dieses Ergebnis das gleiche ist, wie wenn ich die Elektronen vertausche. Und deswegen muss ich beides hinschreiben. Okay, ich würde gerne noch ankündigen, ich werde in der nächsten Zeit ein paar Mal leider an unserer Veranstaltung nicht teilnehmen können. Damit Sie nichts verpassen, habe ich dankenswerterweise Klaus Bold dafür gewinnen können, für mich einzuspringen. Klaus Bold ist Nachwuchswissenschaftler am Zukunftskolleg, arbeitet sehr physikochemisch und wird für mich ein paar Mal einspringen. Ich würde Ihnen jetzt nochmal genau sagen, wann das sein wird. Aber sagen wir mal, Sie müssen da nichts berücksichtigen. Sie kommen einfach wie immer und wundern sich nicht so sehr, dass jemand anders und nicht ich hier steht. Gut, aber am Freitag sehen wir uns natürlich wieder. Bis dahin, vielen Dank.